Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Da redet Jesus zu Nikodemus. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Amen.
In dem Text ist ja Johannes 3,16 enthalten. Und Johannes 3,16 ist von allen Gläubigen mehr oder weniger bekannt. Ein Vers, den viele auswendig können. Ich will jetzt nicht probieren, wie viele den Vers auswendig können, aber es wäre gut, wenn wir überhaupt einige Bibelverse, markante Bibelverse, wichtige, entscheidende Bibelverse auswendig lernen würden. Man redet immer wieder von Verfolgungen, aber in der Schweiz gibt es doch keine Verfolgung. Wir werden nur in die Enge getrieben und das ist auch Verfolgung. Auf alle Fälle ist es gut, wenn wir viel Bibelverse auswendig lernen. Es heißt doch, Gottes Geist erinnert uns daran, aber wenn wir nichts haben, dann kann man auch nichts erinnern. Also Bibelverse auswendig lernen. Vor allem eben diesen Johannes 3,16 oder Johannes 14,6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Oder dann auch der ganz bekannte Vers aus Apostelgeschichte 4,12. Ich habe die Verse alle auf Spanisch gelernt. Ich habe auf Deutsch ein bisschen mehr Mühe. Aber in keinem anderen ist Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und dann geht das so weiter wie 1. Korinther 3,11. Und niemand kann einen anderen Grund legen als der, der schon gelegt ist. Welcher ist Christus? Und wenn ich so die Verse sage, meint ihr vielleicht, oh, der weiß aber Bibelverse auswendig. Ja, das ist keine Kunst, man muss sie nur auswendig lernen. Und immer wiederholen. Ich habe schlechtes Gedächtnis. Ja, das weiß ich schon, dass das lächerlich ist, wenn ich das sage. Aber es ist so. Es ist so. Ich habe schlechtes Gedächtnis. Im Vergleich zu Maya viel schlechteres Gedächtnis. Aber gib mir Mühe. Gib mir Mühe. Und immer wieder wiederhole. Ja, das ist eigentlich der Trick, um was auswendig zu lernen. Wiederholen. Immer wieder wiederholen. Und wenn ich es hier gesagt habe, ist gerade deswegen, damit ich es auch wiederhole. Und so übe ich immer wieder neu. Also wir haben hier einen von den ganz schönen Versen. Ich möchte aber noch mal beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein treues Wort. Herr Jesus, du selber hast es einem Nikodemus gesagt, und wir wollen hinhören, aufhorchen, es zu Herzen nehmen und dir von ganzem Herzen danken für dieses herrliche, wunderbare, großartige Heilswerk, das du vollbracht hast. Hilf uns auch heute Morgen, es richtig zu erfassen. Segne dein Wort an uns und schenke uns die Freude, immer wieder uns mit deinem Wort zu beschäftigen, immer wieder davon zu lernen. Segne du uns. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Wir haben hier erstmal Vers 14 und 15, wo es heißt: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir wollen nicht die ganze Geschichte von Mose mit der Schlange durchnehmen. Wir wollen uns konzentrieren auf die nächsten Verse. Aber da ging es darum, dass das Volk Israel wieder gegen Gott gemurrt hat und Gott eine Plage geschickt hat, giftige Schlangen. Und die Menschen fingen an zu sterben. Und dann hat Gott dem Mose gesagt, er soll eine eherne Schlange erheben und jeder, der dahin schaut, der wird nicht sterben. Es braucht also nur der Blick dahin, nichts mehr. Und dann heißt es in Vers 14, und wie Mose, und dann Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der an ihn glaubt, der auf Jesus schaut, Jesus Christus, der erhöht wurde aufs Kreuz. Und dann gibt es aber die andere Erhöhung. Er wurde erhöht durch die Himmelfahrt und sitzt zu Rechten Gottes. Wir gehen zum bekannten Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt. In der Schlachter-Übersetzung heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es geht da aber nicht so sehr um Menge, um Größe, sondern um Art und Weise der Liebe Gottes. Wie ist die Liebe Gottes? Zuerst einmal steht da, so sehr hat Gott. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Im Allgemeinen denken wir, ja, die Menschen glauben an Gott. Aber an was für einen Gott glauben sie? Denn Gott ist ja nicht so, wie wir ihn uns vorstellen. Gott ist so, wie er sich offenbart hat. Und um Gott richtig kennenzulernen, wollen wir mal kurz hinhören, was uns das Neue Testament über Gott sagt, wie Gott ist. Zuerst, als ersten Text finden wir, ich gehe der Reihe nach die Texte, sagen wir mal von Matthäus nach der Offenbarung. Der erste Text, den wir finden, ist in Johannes 4,24. Jesus ist im Gespräch mit der Samariterin. Und er sagt der Samariterin in Kapitel 4,24, sagt er ihr, Gott ist, was hat er gesagt? Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und ihn anbeten wollen, die sollen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Gott ist Geist, das heißt, er ist nicht ein menschlicher Körper. Er ist nicht, wie die im Altertum oder im Mittelalter gemahlen hat, ein altes Männchen mit Bart. Das ist nicht Gott. Gott ist Geist. Wir dürfen uns Gott nicht so vorstellen. Jesus selber hat mal den Jüngern gesagt nach der Auferstehung, ein Geist hat nicht Knochen und Fleisch. Gott ist Geist. So dass der Salomo gesagt hat, die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Das ist Gott. Gott ist Geist. Und er sucht Anbeter. Er sucht Anbeter. Es geht also nicht darum, dass wir Gott kennen und dann immer ja, Vater sagen, aber Vater, um immer etwas zu bitten. Dann sind wir Bettler, nicht Söhne Gottes. Gott ist der Allmächtige, der Ewige, der Lebendige, der Wahrhaftige, der Einzige. Und er sucht Anbeter. Wir sollen Gott anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. Das nächste finden wir im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht. Ganz einfache Definition, ganz einfacher Hinweis, wie Gott ist. Gott ist Licht. Da sagt der Johannes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und in ihm gar keine Finsternis ist, gar keine Finsternis. Das bedeutet so viel Reinheit, Heiligkeit. Heiligkeit. Total getrennt von allem Bösen, von allem was da die Menschen anrichten. Von aller Unheiligkeit, Unreinheit. Total getrennt. Es gibt überhaupt keinen Kontakt zwischen Licht und Finsternis. Versuch mal beides zu mischen. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Er ist immer völlig Licht, immer völlig heilig, immer. Licht und Leben. Er ist auch gerecht, der gerechte Gott. Ihm geht es um Gerechtigkeit. Aber er ist auch, und das lesen wir im gleichen Kapitel, wo wir jetzt sind, im Johannes 3, der letzte Vers von Johannes 3, Vers 36. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus hat das klar gelehrt, die Apostel haben das klar gelehrt. Gott ist nicht dem Menschen gleich. Gott ist nicht ein Kamerad. Gott ist Gott, der Allerhöchste. Und er toleriert nicht die kleinste Sünde, nicht die kleinste Abweichung von seinem Willen. Und darum sind alle Menschen unter dem Zorn Gottes. Hier heißt es ja, der Zorn Gottes bleibt. Nicht er kommt er, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Oder wie es weiter oben heißt, der kommt nicht ins Gericht. Wer glaubt? Alle anderen bleiben unter dem Zorn Gottes. Die Gläubigen sind frei von dem Zorn Gottes. Ihnen begegnet die Liebe Gottes. Und in Römer lesen wir, Römer 2,5, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Die Apostel haben von den Gerichten Gottes gepredigt, gelehrt, geschrieben. Und das gehört zum Evangelium. Es kann ja keine frohe Botschaft geben, wenn es nicht etwas ganz Schlimmes gibt, von dem wir gerettet werden sollen. Und dann ist es frohe Botschaft, weil wir gerettet wurden von dem Schlimmen. Gerettet wurden von dem Zorn Gottes hin zum Vater. Und das Dritte, was wir antreffen, das ist auch in 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 8 und 16. Wer gerne eben Verse lernen möchte oder wer gerne auch wissen möchte, wo sie stehen, gibt es immer wieder so sogenannte Eselsbrücken. Hier wieder ganz so einfach, so schön. 4, das Doppelte, 8, das Doppelte, 16. Kapitel 4, das Doppelte, Vers 8, nochmal doppelt, Vers 16. Kapitel 4, 8 und 16. Zweimal steht da, Gott ist Liebe. Nicht Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Liebe. Und deswegen heißt es hier im Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt. Er hat sie geliebt. So sehr. Gott hat die Welt so geliebt, dass es eine Liebestat. Wie hat er sie geliebt? Indem er seinen Sohn sandte. Da heißt es, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist die Art und Weise, wie Gott Liebe zeigt. Er hat die verlorene Menschheit derart geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für Sünder, für Feinde zum Opfer gab. Alle, die hier Mütter sind und einen Sohn haben, wer von den Müttern würde einen Sohn geben oder wer von einem Vater würde seinen Sohn geben für einen Feind? Unmöglich. Gott liebt so sehr. So ist die Liebe Gottes derart, dass er sogar für Sünder, für Verlorene, für Feinde seinen Sohn hingab. Das ist die Liebestat Gottes. Und der Sohn Gottes hat sich senden lassen. Er wurde Mensch. Ja, noch mehr. Er hat sich sogar gefangen nehmen lassen. Er wurde geschlagen, er wurde verhöhnt, er wurde verurteilt. Er wurde ans Kreuz genagelt. Ans Fluchholz. Für uns. Er hätte in jedem Moment ein Wort nur sagen brauchen. Oder wie es in einem Lied heißt, 10.000 Engel konnte rufen, doch er starb allein für dich und mich. Allein. Durch sein Blut zahlt er unsere Schulden. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und hier müssen wir aufpassen. Nicht die ganze Welt wird gerettet, denn es gibt keine allgemeine automatische Rettung, wo jeder zu Gott kommen kann, so wie jeder ist und so, was jeder getan hat. Bitte gut zu hören. Es gibt keinen direkten Weg zu Gott. Es gibt keinen direkten Weg zu Gott. Ohne Jesus gibt es überhaupt keinen Zugang zu Gott. Denn Christus Jesus selber hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keine andere Alternative. Zu Gott ohne Jesus kommen zu wollen, ist Religion. Das akzeptiert Gott nicht. Gott akzeptiert nur, wer durch Jesus zu ihm kommt. Nur da finden wir den Thron der Gnade. Nur da. Du kannst nicht zu Gott kommen, wie du bist. Gott ist heilig. Und wer ein Sünder mit Schulden beladen ist, kann sich Gott nicht nähern. Ich zitiere hier Werner de Boer von der Wuppertaler Studienbibel und er sagt zu diesem Vers 16 von der Liebe Gottes. So, auf diese Weise, wie es in der ehernen Schlange vorbildlich zum Ausdruck kam, so liebte Gott die Welt. Nur so konnte er sie lieben. Diese Liebe hat nichts zu tun mit einer harmlosen Freundlichkeit eines lieben Gottes der Welt gegenüber. Die Welt ist wirklich Welt. Gott entfremdet, ja, gottfeindliche, verdorbene Kreatur. Diese Welt kann der heilige, lebendige Gott nur so lieben, dass er den einzigen Sohn gab, ihn zur ehernen Schlange, zur Sünde, ja zum Fluch machte. Mit Betonung wird jetzt statt Menschensohn der Sohn, der Einzige, gesagt. Dieser Sohn muss gegeben, dahingegeben werden, bis zur Gottesverlassenheit am Kreuz. So ist die Liebe Gottes. Darum kann sie auch nicht einfach in der Natur, in der Geschichte gefunden werden, sondern nur da, wo diese Hingabe des Sohnes vor uns steht. In der Krippe, in dem Lamm Gottes, das fort und fort die Sünde der Welt trägt, in dem geschlagenen und angespienen Herrn der Herrlichkeit, in dem am Pfahl sterbenden König, denn so liebte Gott. Wir haben hier in diesem Vers 16 auch etwas Interessantes, auf das ich hinweisen möchte. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt. Das ist eine Bedingung. Eine Bedingung, der an ihn glaubt. Die Liebe Gottes stellt eine Bedingung. Wir müssen über Jesus Christus zu ihm kommen. Und wie können wir über Jesus Christus zu Gott kommen? Da heißt es in Johannes 1,12. Aber all denen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glauben, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Wir müssen Jesus erkennen und ihn als Heiland, als Herrn aufnehmen. So können wir dann zu Gott kommen. Und zu Jesus Christus kann nur kommen, der in Buße und Glauben ihn als Herrn und Retter annimmt. Wer nicht bereit ist, seine Sünden zu bekennen, zu erkennen und um Vergebung zu bitten, der bekommt nicht automatisch Vergebung. Er muss glauben, er muss Jesus annehmen. Er muss in Buße und Glaube kommen. Und hier möchte ich darauf hinweisen, dass sowohl Jesus wie Petrus wie auch Paulus genau das verkündigten. In Markus 1,15 heißt es von dem Herrn Jesus, als er anfing zu predigen, gleich am Anfang, was war seine erste Botschaft? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn Jesus so anfing, seine Botschaft den Leuten zu verkündigen, tut Buße und glaubt an das Evangelium, wer bin ich, um etwas anderes zu verkündigen? Ich kann nichts anderes verkündigen. Petrus, in seiner ersten öffentlichen Predigt, hat er den Fragenden Folgendes gesagt. In Apostelgeschichte 2, 37 und 38, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Sagten die Leute, die das gehört hatten und es ihnen durchs Herz ging. Was sollen wir tun? Der Mensch fragt immer wieder danach, was soll ich tun? Er möchte etwas tun, er möchte gute Werke tun. Er möchte sich selber retten. Und Petrus antwortet, tut Buße. Die Sünden trennen uns von Gott. Es gibt im Neuen Testament einige Kataloge oder einige Listen. Ich nenne sie Sündenlisten. Da können wir jeden hinweisen, lese doch diese Sündenlisten und dann wirst du erkennen, dass du ein Sünder bist. Weil manche glauben, sie sind sehr gute Bürger und sie sind in Ordnung und Gott wird sie dann schon annehmen. So geht es nicht. Auch Petrus sagte, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Also wieder die Buße und der Glaube an den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Der Apostel Paulus verkündigte ebenfalls Buße und Glauben. In seiner Abschiedsrede, als die Ältesten von Ephesus kamen, dann hat er Folgendes ist zu lesen. Apostelgeschichte 20, Vers 20 und 21. Wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Schon interessant. Jesus begann so, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Petrus hat gesagt, tut Buße und lasse sich an jeder taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und Paulus sagt, tut Buße und glaubt an den Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich befleißige mich, in der Linie auch zu verkündigen. Was anderes wage ich nicht. Es gibt kein anderes Evangelium. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Es geht um den Glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Wir wollen uns dem weiteren Abschnitt widmen nach dem Vers 16. Da haben wir Vers 17 bis 21. Da möchte ich auch noch mal kurz etwas vorlesen. Diesmal von William Barclay, Kommentare. Ich empfehle sie nicht unbedingt. Man muss also schon da ein bisschen ein bisschen vorbereitet sein, was man da alles begegnet. Aber es gibt doch immer wieder einen sehr guten Überblick und deswegen sind auch diese Kommentare nützlich, wenn man sie versteht, zu gebrauchen. Da heißt es, die Menschen offenbaren sich durch die Art, in der sie auf Jesus Christus reagieren. Je nachdem, wie jemand mit Jesus Christus umgeht, wie er reagiert, wie er darauf antwortet oder nicht antwortet. Ihre Reaktion auf Christus entblößt ihre Seele. Wer Christus mit voller Liebe begegnet oder sogar mit sehnsüchtigem Verlangen, der darf hoffen. Wer jedoch in Jesus nichts Liebenswertes erkennt, der richtet sich damit selbst. Wer Jesus nicht erkennt, nicht anerkennt, nicht seine Liebe annimmt, der richtet sich selbst. Jesus, der aus Liebe zu ihm gesandt ist, wird zum Gericht für ihn. Das ist, was wir in diesen Versen lesen. Vers 17. Johannes 3, 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und dann kommen diese Verse da, wo wir davon lesen, von Licht und Finsternis. Immer wieder dieser Gegensatz von Licht und Finsternis. Und dieser Gegensatz bleibt. Wir können nicht Licht und Finsternis vermischen. Und die, die im Licht wandeln, können nicht sich vermischen mit denen, die in der Finsternis wandeln. Und da heißt es dann im Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. So wie wir es auch im letzten Vers gehört haben, der Zorn Gottes bleibt. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Die Bosheit der Menschen, die lieber in der Finsternis ihr Leben verbringen, die lieber das Böse treiben, die vertragen das nicht. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn wer Böses tut, hasst das Licht. Hassen Jesus Christus. Hassen auch die Nachfolger Christi. Jesus hat ja gesagt, sie werden euch hassen um meines Namens willen. Und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Es ist nicht so, dass manche Menschen nicht glauben können, sondern sie wollen nicht ans Licht kommen. Sie wollen in ihren Sünden bleiben. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Nochmal zum Vers 17. In seinem ersten Kommen ging es um das Heilswerk. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das haben wir in Lukas 19,10. Er ist gekommen zum Retten. Aber er kommt wieder als Herr aller Herren, als König aller Könige. Wie oft kommt es so, dass wir das Gegenüber vor uns haben. Da sind die durch den Glauben Geretteten und da sind die anderen, die Ungläubigen, die Verlorenen. Und so hier auch das Licht und die Finsternis. Und dann in Vers 19 und 20, wir treffen immer wieder so viele Menschen an, die um ihre bösen Werke willen sich in der Finsternis wohler fühlen. Aber ihnen sollen wir ja das Evangelium verkündigen. Und das Evangelium ist etwas Volles, Vollständiges, etwas Ganzheitliches. Und wir dürfen nicht irgendwie etwas rausnehmen. Manche stellen sich zum Beispiel vor, ja, Gott ist Liebe. Und wenn andere vom Gericht sprechen, ja, die glauben nicht an dem, dass Gott Liebe ist. Ihr lieben, Gott ist völlig, 100% ganz Liebe, aber auch 100% ganz heilig. Und er lässt nicht ein bisschen Liebe nach, um heilig zu sein und gerecht zu sein und zu strafen. Aber er lässt auch nicht die Heiligkeit, um Liebe zu zeigen. Nein, er ist völlig, alles völlig. Da wird nichts dem anderen wegen dem anderen geringer. Er ist völlig. Und dann heißt es in Vers 21, der Gläubige liebt Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Die Kinder Gottes tun ihre Werke in Verbindung mit Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So wie es in Epheser heißt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich komme zur Folgerung. Eine Botschaft, eine Predigt muss irgendeine gewisse Folgerung haben. Was will ich damit jetzt sagen? Oder was wollte ich mit der Predigt sagen? Eben Folgendes. Gott ist vollkommen, perfekt, voller Liebe. Er liebt auch dich, wenn du durch Jesus zu ihm kommst. Er ist heilig und gerecht. Sein Zorn richtet und straft die Sünder. Manche sagen, ja, Gott hasst die Sünde. aber nicht die Sünde wird im Endgericht zum feurigen Pfuhl hingeworfen, sondern die Sünder werden bestraft. Nur durch Jesus Christus kann der Sünder gerecht und zu einem Kind Gottes werden. Wir können nur durch Buße und Glauben Jesus als Herrn und Retter annehmen. Manche wollen Jesus als Heiland haben, aber nicht als Herrn. Niemand kann Jesus als Heiland haben, der ihn nicht als Herr anerkennt. Nochmal, niemand kann Jesus Christus als Heiland haben, der ihn nicht als Herr anerkennt. Darum ist Jesus auferstanden, um Herr zu sein, heißt es im Römerbrief. Ich bin am Ende, habe noch ein paar Aufrufe. Und da ihr so ruhig sitzt, ich wollte euch eigentlich zum Aufstehen bringen, aber bleiben wir da in Ruhe sitzen. Aber wollen wir in Gebetshaltung sein? Und ich habe ein paar Fragen. Ich kenne ja viele unter euch, aber sicher nicht alle. Viele nicht. Nicht genug. Und darum stelle ich die Fragen einfach euch allen. Kennst du den Herrn Jesus? Antwort in deinem Herzen. Ist er dein Retter? Und ist er auch dein Herr? Dann bezeuge das wahre und volle Evangelium. Und das beinhaltet, dass wir auch die Buße und den Glauben verkündigen. Jesus, der Sohn Gottes, ist der einzige Weg zu Gott. Römer 5,8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Darin beweist sich die Liebe Gottes. Jesus wurde gegeben, als wir noch Sünder waren. Welch eine große Liebe! Lass uns beten. Treuer Herr, wir können nicht anders als uns vor dir beugen und erkennen und bekennen, dass dein Heilswerk so wunderbar und so großartig ist, dass du uns unsere Sünden vergeben hast und reingewaschen hast und gerecht gemacht hast vor dem Vater im Himmel. Und dass wir dadurch jetzt freien Zugang haben zum Thron Gottes, zu diesem Thron der Gnade Gottes, danken dir von ganzem Herzen. Hilf uns, dass wir dieses Evangelium leben, dass wir dieses Evangelium weiter bekennen und bezeugen. Und dass andere auch noch es erfassen können, wie sehr, wie wunderbar Gott uns liebt, wenn wir durch Jesus Christus zu ihm kommen. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen.